Nirgendwo ist besser als bei Jesus. Dort sind wir gut aufgehoben. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist: Gott regelt deine Angelegenheiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir alle haben irgendwo was zu knacken, was zu lösen, was aufzuarbeiten. Man hat manches verbockt, falsch gemacht oder vermasselt. Gott hilft uns, die Dinge gut zu machen, wettzumachen in unserem Leben. So mehr darüber nachher. Gott regelt deine, unsere Angelegenheiten, Privatangelegenheiten. Deshalb ist es so schön, dass ich weiß, mein Heiland kennt mich. Mein Heiland versteht mich. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Und ich möchte für morgen einladen. Morgen wird das Thema sein: Lebe attraktiv. Du hast etwas ganz Besonderes. Er gab dir Schönheit statt Asche. Verstehst du, du musst dich nicht an Jesus schämen oder sagen, also ich schäme mich von an dem und dem. Nein, steh zu der Sache, du bist ein Kind Gottes, ein Königskind, ein Prinz und eine Prinzessin. Du hast so viele Privilegien in deinem Leben, freu dich und lebe ein attraktives Leben. Das wird also morgen das Thema sein. Am Sonntag wird das Thema sein: Gottes Worte haben eine starke Wirkung. Gottes Wort in deinem Mund. Gottes Wort in deinem Mund. Wenn du das Wort Gottes hast in deinem Mund, dann sprichst aus und Berge verschwinden. Sonne steht still. So, und deshalb, wie kriege ich die Worte Gottes in meinem Mund? Und Gott hat dem Josua einen Auftrag gegeben: Du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken und meditieren und davon träumen und festhalten. Und dann wird niemand in deinem Leben widerstehen können. Also Macht liegt in Jesu Worten, aber in deinem Mund, nicht in Jesu Mund. Er kann sprechen, aber er tut es nicht. Er hat dich und mich berufen. So gebrauche die Worte Gottes und sie haben eine starke Wirkung. Nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, werde ich über die Einsamkeit sprechen. Ich möchte alle Einsamen ganz herzlich einladen. Wenn du allein bist, keinen Freund hast, keine Freundin hast, keinen Partner hast, keine Familie hast, bist herzlich eingeladen. Der Segen der Einsamkeit. Du glaubst gar nicht, was für ein Segen der Einsamkeit ist. Niemand stört dich. Niemand geht dir auf die Nerven. Weißt du, da kannst du so mit Gott reden und leben, wie du willst. Wir haben so einen alten Bruder hier gehabt, Bruder Bruno Bese, und der sagt: Weißt du, ich bin Gott so dankbar, dass meine Gerda gestorben ist. Da habe ich gesagt: Bruno, was erlaubst du dir? Nein, sagt er, weißt du, ich bin so dankbar, seitdem meine Gerda nicht mehr da ist, ich kann aufstehen, wann ich will, ich kann essen, was ich will, ich kann machen, was ich will. Weißt du, und vorher, da musst du immer Rücksicht nehmen über die Einsamkeit, der Segen der Einsamkeit. Es ist schön, in der Gemeinschaft zu sein, aber wenn Gott einen Menschen präpariert und zurüstet und vorbereitet und segnen will, zieht er ganz aus dem Verkehr raus in die Wüste, in der Einöde, am Bach Krit. Und da muss man sich verstecken. Also über den Segen der Einsamkeit werde ich sprechen und ich lade dich ganz herzlich ein. Ich möchte dich ganz herzlich jetzt einladen, sich Gedanken zu machen über deine Angelegenheiten. Gott, Jesus, der Heilige Geist regeln deine Angelegenheiten. Und da habe ich eine interessante Geschichte in der Bibel, in Lukas 22, von Vers 50 bis 51 oder Johannes 18, Vers 10. Da ist Petrus voller Eifer, voller Fanatismus, voller Begeisterung. Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann nimmt er seinen Dolch und dann schlägt er dem Malchus das Ohr ab. Das ist die Geschichte hier. Jesus heilt einer seiner Feinde. Der Malchus kam ja, um Jesus zu verhaften. Er war ja der Knecht oder der führende Knecht des hohen Priesters. Und Jesus repariert diesen Schaden, nimmt das Ohr und klebt an und ist wieder in Ordnung. Und Malchus wird es nie mehr vergessen haben, wie Jesus die Angelegenheit von Petrus wieder gut gemacht hat, wieder wettgemacht hat. Das ist Gnade. Jesus macht wieder gut, was wir beschädigen, was wir ja zerstören, kaputt machen. Weißt du, er bringt uns wieder auf den Kurs. Und Petrus wäre vielleicht als erster gestorben, wenn er nicht aufgepasst hätte, wenn Jesus nicht das Wunder vollbracht hätte und seine Angelegenheit gelöst hätte, was er eingebockt und verbockt hat. So, du liest manchmal, wenn du so durch die Landschaft fährst und Baustellen besuchst und so weiter: Eltern haften für ihre Kinder. Und ich sage hier auch die Botschaft: Gott haftet für seine Kinder. Ob du das verstehst oder nicht, Gott bürgt für seine Kinder. Er ist für seine Kinder verantwortlich, was sie anstellen. Also Jesus und der Heilige Geist und der Vater im Himmel regelt deine Angelegenheiten. Er haftet für dich. Das klingt komisch, aber ich möchte etwas betonen. Du wirst da glücklich sein, wenn du weißt, mein Heiland haftet für mich, er bürgt für mich, er legt seine Hand ins Feuer für mich, er regelt meine Angelegenheiten. In Lukas, in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38, da heißt es, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft und dergleichen, und er ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die vom Satan, dem Teufel, überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Der Herr macht alles gut. Ich finde es toll, nicht nur, dass der Herr der Richter ist, sondern Gott ist ein gnädiger, barmherziger und gütiger Vater und er kümmert sich um seine Kinder. Gott regelt unsere Vergangenheit. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Unser Leben ist ein Wunderwerk und Gott will, dass wir dieses Wunder ständig erleben und bestaunen, wie Gott uns zur Seite steht, uns beruhigt und sagt, reg dich nicht so auf, geh nicht gleich in die Luft und so weiter. Gott arbeitet an uns. So wie beim Malchus. Das Ohr wird angeklebt. Ohne Patex und Uhu und was sonst auch. Und ist angewachsen. Wenn Gott ein Wunder tut, dann ist ein Wunder und bleibt ein Wunder. Das vergessen wir nicht so schnell. Wir dürfen auch so nicht traurig sein, wenn wir Fehler machen und denken, das ist die Welt zusammengebrochen, die Welt ist untergegangen. Jesus regelt. Weißt du, Gott lässt Dinge zu, dass sie in unserem Leben passieren, damit wir lernen. Und Petrus hat hier gelernt. Du, nicht auf meine Kraft. Ich kann mich nicht verlassen. Da mache ich nur Schaden, da zerstöre ich mehr, dann blamiere ich den Herrn Jesus noch dabei und bring die Sache Gottes in Verruf, wenn ich auf meine eigene Kraft verlasse. Petrus hat hier was gelernt. So, wir dürfen ganz mutig und kühn sein. Der Herr repariert unsere Defekte, unsere Schäden. Und er hat es wieder alles gut gemacht, heißt es einmal in der Bibel. Er hat alles wieder gut gemacht in meinem Leben. So, aber wir sind auch mitverantwortlich für unser Leben. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Teufel Macht über uns bekommt, dass wir uns gehen lassen, ja, der Herr macht es schon. Nein, der Herr macht nicht alles. Wir müssen schon aufpassen. Aber wenn uns mal was durch die Lappen geht, wenn wir mal Fehler machen, dann ist der Herr gleich zur Stelle und er macht es wieder gut. So, wir dürfen nicht Armut zulassen, dass wir arm werden und sagen, ja, der Herr versorgt mich, übernatürlich, wie beim Elia. Nein, Gott sagt, der Fleißige, der wird versorgt. Wer nicht arbeitet, steht in der Heiligen Schrift, der soll auch nicht essen. So, wir müssen aufpassen vor Sünde. Wir müssen aufpassen vor Hass und Bitterkeit. Das liegt alles an uns. Gott macht es, wenn manchmal Dinge passieren, die schief gehen in unserem Leben, durch Unachtsamkeit, durch Stolz und wir überheben uns und denken, ich kann das schon. Weißt du, oder wenn wir falsche Vorstellungen haben, Gott korrigiert uns. Er greift ein in unser Leben und löst unsere Angelegenheit auf seine Art und Weise, dass wir nur staunen. Aber wir dürfen keinen Hass zulassen, wenn wir es merken, oder Zorn oder Wut und so weiter. Das frisst uns auf. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Welt und das System dieser Welt uns kontrolliert. Wir müssen uns schon zurücknehmen. Und der Herr führt uns rein, lässt uns Dinge passieren, dass wir merken, du, mit unserer Macht sind wir gar bald verloren. Wir brauchen die Gnade Gottes. Ohne der Gnade Gottes werden wir nicht überleben und werden wir nicht überstehen. Gott lässt zu, aber er sagt, pass auf, wache, dass du nicht in Anfechtung fällst. Pass auf, dass du nicht belogen wirst. Gib dich mit Lügnern nicht ab, mit gottlosen, mit geistlosen Menschen. Gib dich nicht ab, denn Lügen zerstören einen Menschen. Du glaubst manchmal, das ist die Wahrheit, aber es ist eine Lüge. Hör nicht alles und glaub nicht alles, was du hörst. Wir dürfen also nicht alles zulassen in unserem Leben. Krankheiten, wir müssen sie abwehren. Deshalb heißt es in der Bibel, und dem widersteht fest im Glauben. Unterordnet euch Gott und dann widersteht dem Teufel fest im Glauben. Krankheit ist für mich immer ein Werk des Feindes. Und wir müssen diesem Feind widerstehen und sagen, nein, so nicht bei uns. Kann zwar anders gehen, aber nicht bei uns. Lass dich vom Feind nicht überwältigen. Jesus geht umher, so habe ich in Apostelgeschichte 10 gelesen, und hat wohlgetan bei allen, die vom Satan überwältigt waren. Wenn du mal vom Teufel überwältigt wirst, er macht es gut. Hol dich wieder raus aus der Patsche. Stell dich wieder auf den festen Grund. Gib dir wieder Freude. Aber wenn du das mutwillig zulässt, weißt du, das macht er ein-, zweimal, dann sagt der Herr, jetzt bist du selber schuld. Die orthodoxe Kirche, also Katholiken lassen keine Ehescheidung zu, aber die orthodoxe Kirche lässt Ehescheidung zu. Du kannst dich einmal scheiden, vielleicht auch das zweite Mal. Beim dritten Mal sagen sie, du bist nicht ehewürdig. Verstehst du? Also, dann hättest du schon ein bisschen besser aufpassen sollen. Du bist nicht ehewürdig. So ist auch, du bist nicht gotteswürdig. Wenn du einmal fällst, zweimal fällst, das kann passieren, dass wir aus Unachtsamkeit Fehler machen. Aber nicht, dass ich jetzt losgehe und den hohen Priestersknechten die Ohren abhaue. Das ist nicht unsere Berufung. Einmal repariert der Herr Jesus. Oder wenn wir auch manchmal zweifeln, wir dürfen manchmal zweifeln. Und es ist kein Fehler, dass du mal irgendetwas hineinfällst und hineintappst. Aber wenn du das permanent machst und zulässt und duldest das Negativ in deinem Leben, dann bist du selber schuld. So, widersteht dem Teufel fest im Glauben. Und es gehört zum Glauben, dass du Widerstand übst. So, passt eigentlich auch zum Thema nachher. Lebe attraktiv und deinen Glauben aus. Widersteht dem Fest im Glauben, dem Bösen, dem Negativen. Wir sollten widerstehen und nicht zulassen und dulden. Wir erlauben einmal viel zu viel in unserem Leben. Und der Teufel nimmt sich so viel Frechheiten raus und macht mit uns, was er will. Deshalb stehe fest im Glauben und die Pforten der Hölle, sagt Jesus, werden meine Gemeinde, meine Gläubigen nicht überwältigen. So, dafür bürgt der Herr. Wenn er sieht, du wirst schwach, er greift dich unter die Arme, richtet dich auf, ermutige dich, kommt zu dir und sagt, du fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage. Der Herr kennt deine Schwierigkeiten, deine Anfechtungen. Er regelt deine Angelegenheiten. Private, finanzielle, berufliche, gemeindliche, welche Angelegenheit auch immer ist. Wir müssen den Herrn und dürfen den Herrn zulassen. Herr, du siehst, ich werde damit nicht fertig. Und schon greift er ein. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten aus der unsichtbaren Welt, gegen Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Als ich das gelesen habe, in der Himmelswelt, weißt du, in der Atmosphäre, das ist diese Himmelswelt hier gemeint, das sind diese bösen Geister, da empfängst du einen Impuls und du plötzlich, ja, als wenn der Teufel dich reiten würde. Und plötzlich lässt du dich treiben, lässt dich hinreißen zu etwas. Also wir müssen schon aufpassen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, wir haben nicht mit Menschen zu kämpfen, sondern mit Ideen, Ideologien, Ansichten, Inspirationen, die auf uns so einstürzen und so weiter. Mächte der Finsternis aus der unsichtbaren Welt, die die Welt versuchen zu beherrschen, Manipulation welcher Art auch immer. So, du darfst dich nicht gehen lassen. Jesus sagt, alles was ich euch sage, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fällt. Aber wenn wir mal in Anfechtung fallen, greift der Herr ein. Handelt der Herr. Der Herr gibt uns nicht auf, wenn wir mal angefochten werden und versagen. Denk nur an Petrus hier. Verstehst, der Herr greift ein. Das ist das letzte Wunder, das Jesus hier auf Erden tat. Er hat das Ohr angepeppt. So, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Petrus hat gedacht, er muss kämpfen, er muss den Herrn verteidigen. Er muss, und wir haben durch unser Fanatismus und Eifer, wir haben schon so viele Dummheiten gemacht. Durch unseren Eifer haben wir schon so viel geistlichen Schaden angerichtet und wir waren überzeugt, wir sind überzeugt und wir dürfen auch überzeugt sein. Aber unsere Überzeugung ist nicht immer von Gott, vom Heiligen Geist. So, wir sind hier auf dieser Welt nicht nur zum Ausruhen und zum Entspannen und zum Schlafen. Nein, wir sind hier mit den bösen Mächten auseinanderzusetzen. Und wenn wir auch mal fallen, wir haben einen hohen Priester beim Vater im Himmel. Einen Fürsprecher, der für uns eintritt. Das ist, wie er unsere Angelegenheiten löst. Und sagt, Vater, du siehst, der Matthäus war so schwach, der hat versagt, der hat nicht aufgepasst, der hat nicht gewacht. Bitte schick ihm einen Engel rüber. Und hilf ihm. Oder dir, deinen Namen kannst einsetzen. Weißt du, der Herr Jesus ist ein hoher Priester, kann mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Ich finde das ganz toll. Das ist nicht so dieser feuerverzehrende Gott. Nein, er ist ein liebender Vater. Er kann mitfühlen, dass der verlorene Sohn von zu Hause wegläuft und dann reumütig nach Hause kommt und nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Wir haben mit bösen Geister zu tun. Und wie oft fallen wir den bösen Geistern oder gehen den bösen Geistern auf Leim? Wie oft? Und meinen, das ist der Geist Gottes. Und manchmal ist es so Gratwanderung. Gottes Geist und der böse Geist. Und der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts, redet scheinheilig, fromm. Und ja, so spricht der Herr. Es steht in der Bibel geschrieben, du kennst ja diese ganzen frommen Sprüche, die der Teufel benutzt. Er benutzt nur die Bibelsprüche, nur Bibelstellen und so weiter. Wir haben mit den Mächten der Finsternis zu tun, die die Welt beherrschen wollen. Alle Reiche will ich dir geben, wenn du nur niederfällst und anbetest. Und manchmal tun wir Dummheiten und beten Dinge an, die gar nicht von Gott sind. Und das merken wir. Aber Gott sei Dank, der Herr korrigiert uns. Der Herr bringt uns wieder auf die Spur, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Der Herr ist es. Deshalb betet der David in einem seiner Psalmen: Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn nicht, stell mich auf dem richtigen Weg. Korrigier mich. Und wichtig ist, dass wir uns korrigieren lassen, belehrbar sind. Wir müssen nicht hier für Dinge kämpfen, die Gott nicht befohlen hat. Wir müssen wissen, das ist vom Herrn, Gott will es. Und wir leben nicht ein sinnloses Leben. Wir lassen uns nicht treiben wie Treibholz. Nein, wir gestalten unser Leben mit Gottes Hilfe. Und die ganzen Kämpfe, die du und die ich habe, sind nicht fleischlicher, natürlicher Art, nicht menschlicher Art. Die habe ich schon im Griff. Ich kann schon verzichten auf dies und jenes. Aber die geistlichen Dinge, die machen mir manchmal zu schaffen, wo ich nicht den Durchblick habe, wo ich manche Sachen nicht verstehe, wo mir manches nicht einleuchtet. Und wenn ich da was falsch mache, der Herr bessert mich, verbessert meine Situation, der Herr kontrolliert mich, der Herr bringt mich wieder auf die Beine, wenn ich gefallen bin, der richtet mich wieder auf, er reguliert wieder meine Situation. Ich finde es toll, ich habe einen guten Heiland und den möchte ich nicht missen. Deine Angelegenheiten werden durch die Macht Gottes geregelt, nicht durch Fleisch und Blut. Nicht durch Menschen oder nicht durch Seelsorger. Alles ist lieb und gut. Seelsorger sind nette Leute. Aber was du brauchst, ist die Macht Gottes. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es muss alles vom Thron Gottes geregelt werden, von oben dirigiert werden. Weil von oben der Herr die Übersicht hat über unser Leben. Unsere Angelegenheiten können nicht von Menschen geregelt werden. Die mögen gut sein. Weißt du, wir haben manchmal so viele Situationen in unserem Leben. Viele sind krank. Und da wird untersucht, was weiß ich alles, was man untersuchen kann. Und man findet keinen Ansatzpunkt. Da wirst du von einem Arzt zum anderen geschickt, von einem Psychologen zum anderen. Und man findet nicht den Grund, was ist die Ursache für das und das. So deshalb, unsere Angelegenheiten können oft nicht von Menschen geregelt werden. Also wenn du die vergiftet hast, da kann man dich entgiften. Aber wenn psychisch etwas ist, seelisch etwas ist, da muss schon der Seelenarzt dran, Jesus Christus und der Heilige Geist. So vieles können Menschen nicht regeln, weder die Mediziner noch Politiker noch Psychologen noch Fromme noch irgendwie Mehrheiten. Es muss von oben geregelt werden. Wir brauchen also den Herrn, der von oben regelt und uns dann seine Inspiration gibt. Wie heißt es einmal in der Bibel, wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Alle Bemühungen sind vergeblich. Und wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Also viele Dinge können die Menschen nicht regeln. Wenn deine Kinder erwachsen sind und aus dem Haus gehen, da hast du keine Kontrolle mehr über deine Kinder. Aber wenn der Herr dein Herr ist und du an ihm glaubst und ihm fest vertraust, du und dein ganzes Haus, ihr werdet selig. Der Herr weiß, wo deine Kinder rumlaufen und sich rumtreiben. Der Herr kennt sie. Und deshalb, Gott kann die Kinder wieder zurück zum Heil und zur Rettung und dem Leben bringen. Er ist es, was die Familien rettet. Und wenn wir versuchen, selber unsere Angelegenheiten zu lösen, wir vermurksen die Sache mehr. Wir machen den Schaden noch größer, dass die Leute gar nicht mehr durch uns auf den Punkt kommen. Deshalb lass den Herrn arbeiten und deine Angelegenheit vom Herrn lösen und bearbeiten. Und bring es ihm, schütt dein Herz vor ihm aus, sag: Herr, nimm du mein Schicksal in deine Hand, löse du, wie du es denkst, wie du gelöst haben möchtest, dein Wille geschehe. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebet, dein Wille geschehe. Wir können natürlich Gott zwingen, wir können Gott überreden, mach das, und Herr, ich sag dir ab, wenn du das nicht machst, aber dann zahlst du die Zeche. Es kommt, wie du willst, aber da ist ein großer Umweg dann wieder, bis Gott dorthin kommt, wo er dich haben wollte. Gott muss also selbst unser Schicksal in seine Hand nehmen. Wenn du selbst dein Schicksal in deine Hand nimmst, dann wird nichts besser. Weißt du, wir haben nicht den Überblick, wir haben nicht den Weitblick, dieses Fernziel, was Gott alles vorhat. Da wird nicht viel geändert, sondern viel negativ beeinflusst. Dann kommt man vom Regen in die Traufe, wenn wir die Dinge in die Hand nehmen und denken, ich mach das schon. Es wird alles nur noch verschlimmert, der Knäuel wird noch mehr verwirrt und du kriegst den Knoten letztendlich überhaupt nicht mehr auf. Also du nicht. Da muss vieles passieren. Da muss der Herr vorbeikommen, wie bei diesem Malchus. Das Ohr wieder ankleben. Diese Geschichte gefällt mir. Sehr, sehr praktisch. Der Herr Jesus will nicht, dass jemand durch uns Schaden bekommt. Dass jemand Schaden durch uns bekommt. Denn in der Bibel heißt es, Ärgernisse müssen kommen. Durch wie den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen. Auch im Reich Gottes passiert so viel Schaden. Und wir dürfen, wenn wir geredet haben, manchmal so geplaudert haben, so oberflächlich waren oder wie auch immer, weißt du, das darfst du zum Herrn bringen. Du kannst die Worte nicht mehr einsammeln. Es wäre genauso, als wenn du jetzt zum Leopoldplatz gehen würdest und Bettfedern ausstreuen würdest und der Wind drüber fegen würde. Du kannst sie nicht mehr einsammeln. Aber der Herr kann wachen und sorgen dafür, dass nichts in den falschen Hals kommt. Und jemand das irgendwie missbraucht. Deshalb, wenn wir etwas lösen, dann erschweren wir Gott sogar. Lass Gott die Sache lösen, auf seine Art und Weise. Gott löst unsere Angelegenheiten anders, als wir denken. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Unsere Probleme werden nicht gelöst, indem wir fliehen. Weißt du, der Gerechte bleibt stehen auf der Stelle und sagt, lieber Gott, jetzt bin ich hier. Ich kann nicht anders. Unsere Probleme werden nicht gelöst, indem wir Gemeinde wechseln oder umziehen und denken, in Köln, da bin ich so weit weg von Berlin oder ich wandere aus irgendwo hin nach Australien, Neuseeland oder Finnland zum Nordpol. Deine Probleme bleiben deine Probleme. Die Probleme müssen hier gelöst werden. Da, wo du stehst, da ist der Mittelpunkt der Erde. So, unsere Probleme werden nicht gelöst, indem wir Dinge verdrängen durch Tabletten oder Drogen und Alkohol. Wäre nicht gelöst. Unsere Probleme werden gelöst, wenn wir uns den Dingen stellen und sagen, Herr, ich kann das nicht, ich werde damit nicht fertig, mein Problem ist so groß, ich bin einsam oder ich bin verloren, ich bin verzweifelt, ich bin hoffnungslos. Herr, nimm du die Dinge in deine Hand. Flucht ist nicht der Weg. Unsere Probleme werden nicht gelöst durch Medikamente oder durch Diskussionen oder indem ich jetzt mehr arbeite und durch Action. Mehr Unternehmen. Weißt du, wir können vieles überspielen. Aber unsere Angelegenheiten und das, was uns zu schaffen macht an der Seele, können wir nur lösen auf eine ganz andere Art und Weise. Weißt du, wie unsere Probleme gelöst werden, wie der Herr unsere Probleme löst? Durch Ruhe. Durch Ruhe. Der wird sagen, geh ins Bett. Verstehst du? Leg dich hin unter dem Feigenbaum und träume mal ein bisschen. Unsere Probleme werden gelöst durch die Ruhe in Gott. Weißt du, in Gott, die Ruhe in Gott. Unsere Probleme werden gelöst in der Stille. Gott löst unsere Probleme in der Stille. Er nimmt uns auf die Seite. Unsere Probleme werden gelöst durch die innere Gelassenheit, dass du loslässt, eins nach dem anderen. Nimm alles. Unsere Probleme werden gelöst durch Bleiben, durch Ausstehen, durch Aussitzen. Klingt komisch, was ich sage, aber so werden unsere Probleme gelöst. Durch Reifen. Und wie reift ein Apfel? Der hängt am Baum. Puh, verstehst du, wie lange noch? Bis der Gärtner kommt und mich pflückt. Ich muss reifen. Unsere Probleme werden gelöst durch Demut. Unsere Probleme werden gelöst durch Korrekturen, indem der Herr Korrekturen vornimmt. Durch ein Bibelwort, durch eine Predigt, durch einen Impuls. Und wir bekommen auf mannigfaltige Art und Weise Impulse. Wir sollen offen sein für Gottes Impulse. Gott spricht nicht nur in der Gemeinde. Gott spricht zu Hause. Da fällt was runter. Da geht was kaputt. Verstehst du, auch das ist Reden Gottes. Und wenn Dinge nicht funktionieren, weißt du, das sind Korrekturen, dass Gott zu uns plötzlich irgendetwas zeigt und sagt, du, pass auf, wie leicht passiert dir etwas. So, unsere Probleme werden gelöst, indem wir eine andere Einstellung zu den Dingen bekommen und Abstand zu den Dingen bekommen. Deshalb Stille, Ruhe und Gelassenheit. Die meisten Leute haben keine Ahnung von Problemlösungen. Die denken, da muss ein Spezialist her. Nein, die Einfachheit. Ganz einfach und simpel sein. Viele Leute haben keine Ahnung. Und die denken, weißt du, da muss ich erzählen, da muss ich aussprechen, da muss ich ausbauen. Nein, viele Dinge musst du in dir selbst verarbeiten. So löst Gott unsere Angelegenheiten, indem wir in uns selbst, guck mal, der Herr Jesus hat zum Petrus kein einziges Wort gesagt. Du Petrus, was hast du da dem angestellt? Du hast ihm das Ohr abgehauen. Der Herr Jesus hat ihn nicht korrigiert, aber Petrus hat genau gewusst, das war nicht recht von mir, was ich da getan habe. Das war nicht recht. Das war nicht recht. So, du solltest anfangen, Probleme auf Jesu Art und Weise lösen. Wie hat er die Probleme gelöst? Er hat gewartet, bis die Stunde reif war, bis es soweit war. Und dann hat der Vater oft die Probleme gelöst, auf seine Art und Weise. Am dritten Tag wurde er auferweckt. Jesus hat 3 Tage gewartet im Grab. Der hätte schon am ersten Tag auferstehen können. Aber nein, da musste zu einem Tag was passieren. Und am dritten Tag ist er erst auferstanden. Zuerst ist er hinabgestiegen in die Hölle, in der Unterwelt. Wie löst Gott unsere Probleme? Weißt du, indem du stille bist und nichts sagst, keinem einzigen Mensch. Je mehr du die Sache publik machst, desto verschlimmerst du die Sache. Deshalb, ich rate dir, sei still. Durch Stille sein werde dir stark, heißt es in der Bibel. Einfach stille sein. Gott wird schon offenbaren und Gott wird schon zeigen, dem und jenem, wie er das lösen möchte oder wen er gebrauchen möchte. In meiner Bibel heißt es einmal, Psalm 1 ist ganz arg wichtig, diesen Psalm zu kennen. Das ist genauso wichtig wie Psalm 23. Wandle nicht im Rat der Gottlosen. Weißt du, tu nicht, was die Gottlosen sich sagen. Leute, die nicht in der Gemeinde sind, Leute, die nicht mit Gott leben, Leute, die nicht geheiligt sind, die nicht voll Heiligen Geistes sind. Du sollst auf diese Leute nicht hören, die mögen lieb und nett sein, aber du solltest ihr Ratschlag nicht annehmen. Jesus hat einen anderen Ratschlag, er heißt Wunderrat. Weißt du, hör auf ihn, was er dir sagt. Und er sagt dir in der Kammer, in der Stille, im Verborgenen. Dort offenbart er seine Weisheit, sein Licht. Also, und dann Wunderrat, ich muss ihnen was machen lassen. Herr, warum konnten wir nicht austreiben, diesen Teufel da, diesen Dämon? Wir müssen nichts erzwingen. Geschwister, Gott löst unsere Angelegenheiten ohne Zwang. Ich muss nichts erzwingen. Herr, um jeden Preis. Nein. Zur Zeit Gottes, in der Stunde Gottes, in der Situation, und dann macht der Herr das Seine. Weißt du, wir müssen lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wenn er meine Angelegenheiten lösen soll, muss ich zusammenarbeiten. Steck dein Schwert in die Scheide, heißt es beim Petrus. Gebrauche sie nicht mehr. Denn wer mit dem Schwert umgeht, der wird mit dem Schwert umkommen. Versteck es. Benütze das nicht mehr. Und Petrus war gehorsam. Er hat ein anderes Schwert, das Wort, gebraucht. So, Jesus berät uns anders als die Gottlosen. Er arbeitet mit Offenbarung, mit Erleuchtung, mit Erkenntnis, mit Eingebung, mit Inspiration, mit Führung, dass er uns führt und leitet, uns Impulse gibt. Jetzt gehen wir dorthin und jetzt machen wir das. Er selbst muss uns den Weg zeigen. Dann wird die Angelegenheit gelöst. Aber wenn wir denken, wir müssen mit dem Kopf durch die Wand, da verschlimmern wir unsere Situation. Habe ich plötzlich Beulen und einen dicken Schädel. Verstehst du, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen? Und viele tun das. Sie denken, das ist die Art und Weise, wie ich meine Lösung herbeiführe. Er muss uns auf diese Lösung bringen. Und das Interessante ist, wie führt man eine vernünftige Diskussion? Weißt du, oder wie will man was durchsetzen oder verwirklichen? Und man lernt es in der Diskussionsführung, bringt es den Leuten so weit, als wenn die draufgekommen wären, als wenn die das entdeckt hätten, als wenn die draufgekommen wären. Und genau so arbeitet der liebe Heiland. Der liebe Heiland arbeitet so, weißt du, er zeigt uns den Weg, aber letztendlich, schließlich, Mensch, komisch, dass ich nicht draufgekommen bin. Und plötzlich merken wir kommen auf die Sache drauf und stoßen auf die Lösung durch eine Offenbarung, plötzlich durch eine Erkenntnis. Aha. Und wir brauchen bei der Lösung unserer Angelegenheiten dieses Aha-Erlebnis. Aha, Mensch, das ist doch so. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Weißt du, die Zeit war noch nicht reif, dass du vorher das machst. Viele Sachen waren noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit gewesen. So, und dann sieht es aus, du hast entdeckt. Und das hat nicht der liebe Gott gemacht, sondern du bist da drauf gekommen. Aber es war vom Herrn. Die Führung Gottes war da. So, du bist selber draufgekommen. Und das ist die Art und Weise, wie Gott unsere Angelegenheiten löst. Beim Petrus. Dort mit dem Malchus. Alles andere ist Quatsch. Macht nur Stress und Ärger. Beunruhigt uns. Verschlimmert unsere Lage. Und ist für uns fast Bedrohung. Verstehst? Wenn ich versuche auf meine Art und Weise, jetzt gehe ich also auf Gedeih und Verderb. Nein, lass Gott die Angelegenheiten lösen. Seine Zeit reif werden. Gott will deine Angelegenheiten regeln. Wie? Gott erlaubt, dass du plötzlich eine Aversion gegen etwas bekommst. Das stinkt mir. Das reicht mir. Ich habe die Schnauze voll. Verstehst? Und das ist schon, wie Gott deine Angelegenheiten bearbeitet. Plötzlich hast du ein komisches Gefühl. Eine innere Ablehnung. Plötzlich eine innere Unruhe, inneren Widerstand. Nein. Weißt du, die überfordern mich. Gott löst auf seine Art unsere Angelegenheiten. Oder plötzlich hast du ein grünes Licht. Dann nichts mehr durch. Plötzlich, weißt du, hast du eine große Freude. Plötzlich hast du Begeisterung, bist Feuer und Flamme. Weißt du, plötzlich denkst du, das ist genau das, diesen Weg, den werde ich gehen. Wir müssen von Gott auf die Spur gebracht werden. Ein gutes Gewissen haben, so, und sich dafür entscheiden, ob die Leute dich verstehen oder nicht. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Angelegenheiten in die Hände Gottes abgeben und nicht nur sagen, jetzt Vater, mach du das. Wir müssen mitarbeiten, mit Gott zusammenarbeiten. Und manchmal werden die Entscheidungen, die du triffst, in der Gegenwart Gottes, in der Anwesenheit des Heiligen Geistes, wird vielen Menschen nicht passen. Ich denke nur an den Apostel Paulus. Er spürt, ich muss nach Jerusalem. Ich will mal endlich wieder mal diese Stadt Jerusalem. Jerusalem, wenn ich dein vergesse. Ich will nach Jerusalem. Und er macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Und dann kommen überall Leute und weissagen, der Heilige Geist spricht. Sogar der Prophet Agabus, ein professioneller Prophet, Berufsprophet. Und er sagt, Paulus, geh nicht hin. Bande und Gefängnis und Kerker warten auf dich. Aber er hat eine Entscheidung getroffen vom Heiligen Geist. Das ist der Weg. Und Gott löst dann diese Angelegenheiten auf seine Art und Weise. Dann lernt er dort, sich auf den Kaiser zu berufen. Plötzlich bekommt er die Eingebung, nichts mehr, da bleibt nichts mehr anderes übrig. Und so ist, wie Gott unsere Angelegenheiten löst, da bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als sich auf den Kaiser zu berufen, als zum Gericht zu gehen. Ja, Christen gehen nicht zum Gericht. Ja, der liebe Paulus war mehr beim Gericht als auf der Kanzel, wenn du genau hinguckst. In Ketten predigt er sogar das Evangelium. Und da musst du manchmal Wege gehen, wo die anderen nicht verstehen. Und du musst den anderen auch nicht erklären. Deine Wege sind unerklärlich. Gottes Wege sind unerklärlich. Die kannst du niemand erklären. Warum ist die Krankheit da? Warum ist das Gefängnis da? Warum ist dieser Schicksalsschlag da? Warum ist das und das? Muss niemand erklären. Und da wird auch niemand kommen vom lieben Gott. Ein Pressesprecher, der das alles noch kommentiert und erklärt und erzählt. So, Gott will deine Angelegenheiten regeln. Und es ist so wichtig, dass du ehrlich und sensibel bist für Gott. Und dass du richtig darauf reagierst. Nicht, dass du falsch reagierst. Deshalb, Gott nimmt sich Zeit, um dich zu belehren, an dir zu arbeiten. Dass du, wenn es drauf ankommt, richtig reagierst. Gott regelt deine Angelegenheiten, indem er dich belehrt. Das sollst du wichtig nehmen und das sollst du unwichtig nehmen. Er nimmt dich in die Schule. Weißt du, er belehrt dich zuerst, bevor er dich gebraucht und bevor er mit dir arbeitet und dir was tut und dir was gibt und dich segnet. Weißt du, Gott regelt deine Angelegenheit, indem er dich lehrt, diesen Menschen nicht mehr so wichtig zu nehmen, diesen Typ nicht mehr so wichtig zu nehmen. Oder hör auf den, was der dir sagt. Weißt du, es kann durchaus passieren, dass Gott dir jemanden an die Seite stellt, hör auf ihn. Indem du vielleicht aufhörst, bestimmte Sachen zu tun, er leitet dich, er arbeitet an dir. Er löst unsere Angelegenheiten auf seine Art, indem er uns was wegnimmt oder was gibt. Beides ist drin. Was er euch sagt, das tut. Weißt du, wir denken, wir müssen das alles beschleunigen. Schneller machen, lieber Gott, bitte. Dieses, das Wunder hätte schon gestern passieren sollen. Ich denke nur an Maria, auf der Hochzeit in Kana.
Oh Herr, ihnen geht der Wein aus. Meister, siehst es nicht. Und dann sagt Jesus, was habe ich mit dir zu schaffen? Der Herr Jesus löst unsere Angelegenheit auf seine Art und Weise. Das hätte Maria nie gedacht. Die wäre nie draufgekommen. Füll die Krüge mit Wasser und gib es dem Speisemeister. Weißt du, er lehrt uns, dass wir auf ihn hören. Auf ihn hören. Wunder passieren und in unserem Leben und unsere Angelegenheiten werden gelöst, indem wir anfangen, auf ihn zu hören, was er euch sagt. Was er dir sagt, mir sagt, persönlich sagt, den Knechten sagt. Nicht, was die Maria sagt und der Papst sagt oder der Pastor sagt, was er euch sagt. Und du wirst plötzlich ganz anders handeln. Niemand wird es verstehen, niemand wirst du erklären können, warum du das tust. Warum füllt ihr die Krüge mit Wasser? Was soll das bedeuten? Gott löst unsere Angelegenheiten, indem wir Dinge loslassen. Ja, Gott kann so lange nichts tun, solange unsere Hände voll sind. Solange wir an etwas uns festkrallen. Er regelt deine Angelegenheiten, wenn er dein Herz kontrollieren kann. Deine Hände kontrollieren kann, deine Füße kontrollieren kann. Deine Gedanken, deine Aufmerksamkeit. Wenn die Dinge nicht mehr von Dingen dieser Welt beherrscht sind, sondern wenn er das in der Hand hat. So deine Gedanken, deine Aufmerksamkeit sollte in den Händen Gottes sein. Und das gilt nicht nur für den Typen, der dich so biesackt und quält und dich angeht. Nein, lass dich vom Herrn kontrollieren, nicht von irgendjemand. Ja, das ist ein toller Mensch. Dich sollen nicht tolle Menschen kontrollieren und führen und leiten, sondern der Heilige Geist. Ganz arg wichtig. Nicht die Krankheiten sollen dich steuern. Weißt du, so viele Menschen sind problembezogen. Hör auf, lass die Probleme los. Lass die Sorgen los. Und wir müssen uns Gedanken machen über die bestimmten Dinge unseres Lebens. Aber wir müssen die Dinge, die wir nicht lösen können, ihm abgeben. Alle eure Sorgen, der führt auf ihn. Die Ängste, ihm abgeben. Weißt du, nicht die Krankheit ist das Problem. Der Krebs, der Tumor, sondern die Angst davor. Das ist die Seuche. Und du musst zuerst mal von diesen Dingen befreit werden, von den Belastungen des Alltags, von dem ganzen Umtrieb, dem ganzen inneren Betrieb, diese Unruhe in dir, von diesen Kränkungen und Verletzungen. Lass los. Und dann löst Gott die Angelegenheiten. Petrus hat nicht gesagt, oh Herr, siehst du, der hat jetzt kein Ohr mehr, dieser Malchus. Nein, das hat der Herr Jesus genau gesehen, was da fehlt, was da passiert ist. Der Herr Jesus, der passt ganz genau auf, was seine Kinder tun. Er haftet für die Kinder, seine Kinder, für sein Volk, für seine Gemeinde. Und er sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Er passt schon auf. Selbst wenn du denkst, niemand sieht mich, der Herr sieht dich. Und sieht deine Pannen und deine Pleiten. So, loslassen. Und sagen, jetzt das Ohr ist weg. Das Ohr ist weg. Und die haben damals noch keine medizinische Wunder vollbringen können, so wie heute. Heute hätte man das amputieren können. Vielleicht. Gott lässt deine Angelegenheiten, wenn du an deine Probleme nicht mehr denkst, dann löst er deine Angelegenheiten. Wenn du dich befreist davon, wenn du nicht mehr groß beachtest, keine große Rücksicht nimmst über das, was da passiert ist, wenn du nicht mehr drauf schaust und drüber große Gedanken machst, der Sache nicht mehr so groß auf den Grund gehst. Gott löst deine Angelegenheit, wenn du nicht mehr groß diskutierst. Deshalb stille sein und nicht heulen und flennen, so wie die Israeliten. Oh Gott, die Ägypter hinter uns, Berge links und rechts vor uns, das Meer neben uns und das Meer vor uns. Herr, wir gehen bald unter. Die kommen und die schlachten uns alle ab. Nein. Und der Herr sagt, stille sein, stille sein, stille sein. Und genau das ist, wie Gott deine Angelegenheit löst. Und dann sagt der Moses, hört auf zu heulen, zu zittern, euch zu fürchten. Das ist all das, was ich gesagt habe. Weißt du, nicht mehr auf die Ägypter schauen, auch wenn die Staubwolke noch so hoch ist. Da kommt eine andere Wolke, die Wolkensäule der Herrlichkeit Gottes. Und nicht diese Staubwolke. Wir schauen immer zu viel auf die Staubwolke und nicht auf die Wolke der Herrlichkeit Gottes. So, stille sein. Und durch stille sein werden wir stark. Und während wir stille sind, beginnt Gott zu arbeiten. Wenn wir nicht mehr beten und nicht mehr dem Herrn Vorschriften machen und nicht mehr kommandieren und Gott Befehle erteilen, geistliche Kriegsführung und was da alles da miteinander dazugehört, indem wir sagen, Herr, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und dann geht's weiter. Wenn du deine Probleme in Ruhe lässt und dein Leben genießt und sagst, jetzt bis hierher hat Gott uns herausgeführt, bis zu dieser Plattform, bis auf diese Ebene vor dem Roten Meer, bis hier hat uns Gott rausgeführt. Und dann bleib in der Ruhe Gottes und geh ein in die Ruhe Gottes. Hebräerbriefschreiber sagt uns, dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Und erst wenn du in diese Ruhe hineingekommen bist, passieren Wunder über Wunder. Und da beginnt Gott selbst persönlich, höchstpersönlich deine Angelegenheit zu lösen. Gott handelt für dich, wenn du dich von diesen negativen Dingen abwendest und ihnen den Rücken kehrst und nicht mehr hinschaust, da ist ein Löwe hinter mir oder ein Elefant oder wie der Berg auch immer heißen mag. Weißt du, indem du diesen Sachen nicht mehr nachgehst und dich nicht mehr interessierst, wir interessieren uns viel zu viel für Probleme und viel zu wenig für Gott. Lass uns viel mehr an den Herrn denken. Schau mehr auf Jesus als auf deine Probleme. Er hat diese Probleme alle überwunden schon. Er hat deine Schmerzen getragen. Gott löst deine Angelegenheiten, indem er dir ein Herz eines Überwinders gibt. Weißt du, was das bedeutet? Ein Geist eines Überwinders. Gott gibt uns den Geist Jesu Christi, dass wir sagen, im Namen Jesu werden wir siegen. Egal was passiert, egal wie es kommt, egal was wir durchmachen müssen, egal wie tief wir fallen, egal an wie viele Kreuze sie uns nageln. Gott gibt dir den Geist Jesu, den Geist eines Überwinders. Und wenn du diesen Geist hast, dann bist du nicht mehr das Opfer. Du weißt, der Herr ist das Opfer geworden. Er ist mir zum Fluch geworden. Er hat für mich gelitten. Er hat alles erduldet. Ich muss das nicht mehr erdulden. Und so weiter. Herr, nimm das. Und er kann mit dir mitfühlen. Weißt du, der Herr Jesus kann mit deinen Schwachheiten mitfühlen, wenn du angespuckt wirst, wenn man dir eine Dornenkrone aufsetzt, wenn man dir die Kleider vom Leibe reißt, verstehst du, und dich verspottet, weissage jetzt, verstehst du? Und der Herr Jesus hat nicht geweissagt, der Herr Jesus ließ sich nicht provozieren. Und wenn du das mal weißt und das begreifst, dann plagst du dich nicht mehr mit den Dämonen und den bösen Geistern und so weiter und den dunklen Mächten. Du weißt, Jesus hat sie besiegt. Ich verwende keine Sekunde für den Teufel, ich habe kein Interesse, mich mit dem dummen Kerl abzugeben. Die Mächte der Finsternis. Verstehst du, wir sind rausgeholt, wir sind befreit, wir sind erlöst aus den Mächten der Finsternis. Wir haben damit nichts mehr zu schaffen. Und ich kann immer nur auf Jesus verweisen. Wenn diese Dinge kommen, Jesus, du bist da. Hör, frag ihn. Frag Jesus. Verstehst du, beschäftige mit Jesus. Gott regelt deine Angelegenheiten, indem er dir Jesus zeigt. Verstehst du, er macht dir Jesus groß. Er öffnet deine Augen für Jesus. Dein Herz wird bewusst. Der Herr hat alles in seiner Hand. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Warum soll ich mich da ablagen? Er hat das letzte Wort, nicht der Tod und nicht die Armut und nicht die Krankheit und nicht die Dämonen. Der Herr hat das letzte Wort. Und wenn du das weißt, dann wird dein Herz und dein Gehirn von einer ganz anderen Macht beherrscht und kontrolliert. Jesus und der Heilige Geist sind nicht mehr gekränkt. Und die lassen nicht zu, dass du gekränkt wirst. Das Ohr wird wieder angepeppt. Ich finde es toll. Das Ohr wird wieder angeklebt. Weißt du, der Heilige Geist lehrt dich, nicht mehr gekränkt zu leben. Er ist gekränkt worden. Er ist beleidigt worden. Er ist in den Schmutz gezogen worden. Er hat das alles durchgemacht für dich und mich. Und dann durch diesen festen Glauben an Jesus Christus werden wir ein ganz starkes Immunsystem bekommen, Geschwister. Und das ist das, was die Welt, wovor die Welt Angst hat. Vor Menschen, die mit Immunsystem sind, die Überwinder sind, die einen Überwindergeist haben. Und gerade der Glaube an Jesus Christus und die Fülle des Heiligen Geistes verstärken unser Immunsystem und stabilisieren uns, machen uns stark. Fürchten wir uns nicht mehr. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann ist es vollkommen egal, was immer dich gekränkt hat. Weißt du, dann nimmst du das Ding nicht mehr persönlich. Mich haben sie beleidigt. Na ja, Du schüttelst dich und das fällt alles runter. Wie bei der Gans das Wasser. So, du bist nicht mehr angesprochen. Du kannst sagen, der, Jesus, hat alle meine Schuld getragen. Er ist mir ein Fluch geworden, für mich ein Fluch geworden. Er hat die Dornenkrone getragen. Gott will immer unser Immunsystem stärken. So löst Gott unsere Angelegenheiten, indem er dich stark macht. Deine Füße gleich den Hirschfüßen, dass er dich auf den Felsen stellt und sagt, so, jetzt spring. Und du wirst schon den anderen Felsen noch erwischen. Gott will, dass unser Immunsystem stark ist, dass wir alles ertragen, verkraften, verarbeiten, überwinden. Weißt du, wir haben das plötzlich unter die Füße. Christus in uns, dieses Aha-Erlebnis. Ich hab's geschafft, aber nein, er hat's geschafft in mir. Durch seine Kraft. Paulus sagt, alles was ich bin, bin ich allein durch die Gnade Gottes. Und Gott gab dir und mir und uns allen alles, was wir brauchen. Nicht nur als Menschen, als sichtbare Menschen, sondern auch der innere Mensch hat alles bekommen, was es braucht für ein gottseliges Leben. Wir sind gut ausgerüstet, wir müssen es nur gebrauchen. Wir müssen es nur gebrauchen. Wir dürfen uns nicht an der Gesellschaft verderben lassen und treiben lassen, manipulieren lassen, was auch immer ist. Alle unsere Abwehrkräfte sind in uns, sind uns angeboren und stehen uns zur Verfügung, wo wir auch immer sind. Egal, wo ich mich befinde, auf Kilimanjaro, Mount Everest oder irgendwo in der Wüste, im Tal, am Bach. Weißt du, wir entwickeln die Kraft Gottes in uns und wir müssen sie entwickeln und sie ist in uns und steht uns zur Verfügung, jederzeit. Du musst nur abrufen. Wenn wir Kinder Gottes werden, wiedergeboren werden, da wird vieles in unserem Leben geregelt. Er regelt unsere Angelegenheiten. Jetzt komme ich auf den geistlichen Teil und das ist mir sehr wichtig, auch heute Abend, dass ich das euch weitergebe. Weißt du, die wahre Lösung liegt in uns drin. Und Gott fängt an uns zu arbeiten und Dinge in unserem Leben zu lösen. Da wird vieles neu geregelt und die wahre Lösung liegt in uns selbst. Dass Jesus uns stark macht, glaubt nicht alles, nimmt nicht alles an, geht nicht überall hin, seid entschieden, mir zu folgen und so weiter, schaut auf mich. Und plötzlich bist du nicht mehr anfällig für alle möglichen Dummheiten dieser Welt. Und die Welt ist voller Dummheiten, voller Torheiten, so lehrt uns die Bibel. Du wirst nicht auf alles mehr hereinfallen, wirst dich nicht mehr von allem blenden lassen. Die Mediziner kümmern sich um Krankheit, um deine Krankheiten, denn sie leben ja davon. Die Ärzte leben ja von deinen Krankheiten. Was würde ein Arzt machen, wenn du nicht mehr krank bist? Du wirst arbeitslos werden. Um deine Gesundheit musst du dich selber kümmern. Von der lebst du. Du lebst von deiner Gesundheit, was Gott dir gegeben hat. Und deshalb sorg für deine Gesundheit. Und die Medizin, die Medikamente sind nur dazu da, dass du wieder auf die Beine kommst. Und dann läufst. In China wurden die Ärzte erst bezahlt, wenn der Patient gesund war. Und da hat er Geschenke gekriegt, der Arzt und so weiter, wurde gelobt, hat sein Geld gekriegt, wenn der Patient gesund war. Heute leben die Ärzte nur von den Krankheiten. Den Krankheiten der Leute. Gott hilft uns, unsere Feinde zu bekämpfen. Und wir haben eine ganze Menge Feinde. Also er löst unsere Angelegenheiten. Das ist meine Botschaft hier. Unsere Feinde, das ist der passive Geist. Dass wir denken, ich muss was tun. Nein, lass Gott durch dich arbeiten und arbeite mit Gott zusammen. Unsere Feinde sind Nebensächlichkeiten. Unsere Feinde sind Bevormundungen, dass Leute kommen und sagen, das wäre dir gut, das empfehle ich dir, das rate ich dir. Du musst selber wissen in deinem Herzen, was gut und schlecht ist. Was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt. Was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Wir müssen selber rausfinden, liebe Leute. Wir müssen. Unsere Feinde sind die ganzen Bevormundungen, der ganze Kontrollgeist um uns herum. Die Öffentlichkeit. Weißt du, wir sind so schüchterne Typen. Weißt du, was denkt mein Nachbar, meine Nachbarin? Was denken meine Freunde? Was denken meine Geschwister in der Gemeinde? Was denkt mein Pastor? Weißt du, wir sind so ängstlich. Wir müssen selbst wieder werden und zu uns selbst finden. Das ist, wie Gott unsere Angelegenheit löst. Komm zu dir selber zurück. Komm in dir selbst wieder. Werde Mensch. Und hör auf, von Abhängigkeiten zu leben. Halt dich nicht an deinen Verletzungen. Furcht und Angst ist nicht von Gott. Weißt du, und kleb nicht an deine Schuldkomplexe. Ach, ihr habt versagt. Ihr habt in meiner Jugend so viel Blödsinn und Dummheiten gemacht. Vergiss es. Paulus sagt, ich vergesse, was dahinter ist. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Den meisten Leuten fällt es schwer zu vergessen. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn jemand Dachschaden bekommt. Warum? Dann kann er vergessen. Weiß er nicht mehr, kann sich an gar nichts mehr erinnern. Und das ist das Beste für dich. Du kannst jemand, wo sich an nichts mehr erinnern kann, der kann von vorne anfangen. Der kann wieder das Leben meistern. Dachschaden würde manchen gar nicht schaden. Nein, wirklich. Ich übertreibe es nicht. Weißt du, ich habe oft mit Leuten gebetet. Und gesagt, weißt du, was du brauchst? Einen neuen Kopf. Du brauchst einen neuen Kopf. Du denkst immer an früher, an damals und was die getan haben und was da passiert ist und was die Tante sowieso gesagt hat und Oma sowieso gesagt hat und Väterchen sowieso gesagt hat. Vergiss es. Löse dich von diesen Schuldkomplexen. Das ist vom Teufel. Der Teufel ist ein Ankläger, der immer wieder das Negative hochholt auf die Oberfläche. Nach deiner Bekehrung hat Gott noch so viel zu tun. Er löst deine Angelegenheiten. Er hat noch eine ganze Menge zu tun. Er muss an dir arbeiten. Glaub mir das. Mit deinen Sünden hast du mir nur Arbeit gemacht, sagt der Herr einmal. Er muss an dir arbeiten. Gott will dir helfen, dass du mit den gesellschaftlichen Lügen in deinem Leben aufräumst. Mit den Traditionen, mit den ganzen Dogmen, mit den ganzen menschlichen Vorschriften. Wir haben heute so viele Zivilisationskrankheiten. Ja, das Wort Gottes will, dass wir unsere Fähigkeiten entdecken und entwickeln. Und er will uns wieder schulen, auf uns selbst sich zu besinnen. Ja und Nein zu sagen. Und auf eigenen Füßen zu stehen. Und dann von da aus, und deshalb fängt Gott meistens mit Null an. Mit nichts. Er sagt, ich brauche nichts von dem, was du früher gelernt hast und studiert hast und was du irgendwo mitgehört und mitgeschnitten hast. Und das brauche ich gar nicht. Ich fange mit dir bei Null an. So löst er unsere Angelegenheiten. Und deshalb läuft dieses Countdown in deinem Leben. Er will uns lehren, was Liebe ist. Aber du hast noch nie Liebe erlebt in deinem Leben wahrscheinlich. Verstehst du? Und er zeigt, was echte, wahre, göttliche Liebe ist. Nicht nur Schmusen. Und nicht nur Sex. Was wahre Liebe ist. Weißt du, er will dich lehren, sensibel zu werden. Er will dich lehren. Und das ist, wie er deine Angelegenheiten löst. Gerechtigkeit. Gerecht zu sein. Wir sind so ungerecht manchmal. Weißt du, wir möchten, dass alle lieb zu uns sind. Aber die Bibel sagt, was du willst, dass deine Leute tun oder die Leute dir tun, tu es ihnen zuerst. Und das ist dann die Vergeltung, wie Gott uns vergilt. Sehe und du wirst ernten. Er will uns lehren, was Geduld ist, was Gnade ist. Wir sollten anfangen, gnädig zu werden. Weißt du, viele Christen sind, die wollen die Gnade Gottes haben, aber sie sind nicht gnädig zu ihren Mitmenschen. Denk drüber nach. Wie viele Jahre hast du gebraucht, bis du das kapiert hast, dies und jenes? Und jetzt kommt jemand, wird gläubig, und der soll über Nacht sofort alles begreifen. Du hast 20 Jahre gebraucht, und diese Person ist erst 2 Jahre gläubig. Guck mal, wie lange diese Entwicklung war. Sei gnädig im Umgang mit anderen Menschen, mit deinen Freunden und so weiter. Was will Gott uns lehren? Gott will uns Stille lehren. So löst Gott unsere Angelegenheiten. Und weißt du, es sagt, denk dran, wie war es damals, als du noch kleines Kind warst. Weißt du, wie war es damals in jener Zeit? Er will dich stille machen, zur Ruhe bringen, dass du dich besinnst, meine Kraft ist in der Stille vor Gott. Und viele Leute können gar nicht stille vor Gott sein. Die plappern und plappern und plappern, sind wie die Heiden. Die denken, viel Gebet und viel Gesang und viel Geklatsche und viel Gehüpfe. Das ist der Weg Gottes. Nein, stille vor Gott sein. Du kriegst tolle Gedanken von Gott, wenn du stille bist. Weißt du, echte Meditation. Ich will nicht dich nach Indien bringen, nein. Aber ich will dir zeigen, was Meditation ist, stille zu werden. Loslassen. Nichts mehr ernst nehmen. Nur noch Gott. Und nur noch die Anbetung Gottes. Nicht mehr auf die Probleme. Löse dich von deinen Problemen. Unsere Gedanken müssen wie Gold geläutert werden, gereinigt werden. Am Anfang sind lauter blöde Gedanken im Kopf. Aber das ist keine Meditation. Wir müssen uns erstmal befreit werden von den ganzen blöden Gedanken, fixen Gedanken in unserem Kopf. Wie löst Gott unsere Angelegenheiten? Weißt du, das geschieht, indem er mehr und mehr uns läutert. Immer weniger von mir. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen in mir. Das ist der Weg Gottes. Das ist, wie Gott unsere Angelegenheiten löst. Weißt du, dass du nicht mehr die Krankheit so dramatisch nimmst. Was ist Krankheit? Krankheit ist die Sprache des Körpers. Weißt du, das ist was ganz Simples. Verstehst du, da tut jetzt gerade was weh. Ich pass auf, pfleg den Leib wieder. Du, was für mein Körper. Weißt du, suche nach großen Gedanken. Nicht mehr, verstehst du, und dann heulst und jammerst und klagst. Versuch die großen Gedanken herauszufinden. Was sind die großen Gedanken? Und verachte die kleinlichen Gedanken. Weißt du, diese Zipperleins. Die Leiden dieser Welt, dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, steht in der Bibel. Werde groß im Denken an Gott, an der Ewigkeit, an der Herrlichkeit. Und die Leiden dieser Welt, egal was es ist, selbst die Kreuzigung, ist nicht wert der Herrlichkeit. Und das so ist, wie Gott uns unsere Angelegenheiten, unsere persönlichen Angelegenheiten löst und bearbeitet. Er führt uns, weißt du, auf verschiedene Arten und Weisen, weißt du, durch Kümmernisse, durch Probleme. Er bringt uns durch diese Dinge und er will sehen, wie reagierst du. Hast schon was gelernt inzwischen. Wir müssen uns einüben in die Denkweise Jesu. So denken, wie Jesus gedacht hat. Ein paar Gedanken, die ich schnell weitergeben möchte, bevor ich auf das Thema eingehe, was mir noch groß geworden ist. Zank dich niemals mit irgendeinem Menschen und schon gar nicht mit dir selber. Weißt du, es gibt so viele Leute, die schreiben Briefe im Kopf. Ich sage, und ich werde ihm so sagen, und ich werde ihm zeigen. Hör auf, in dir selbst zu streiten. Das zerreißt dich. Das macht dich schizophren. Vermeide Streitgedanken im Kopf, in deinem Gehirn. Werde ruhig. Geh in die Ruhe Gottes ein. Streitgedanken ist die innere Unruhe. Und so viele Christen haben Streitgedanken. Warum lässt Gott das zu? Warum ist das nicht gekommen? Und was weiß ich, welche blöden Gedanken du in deinem Kopf hast. Hör auf mit Streitgedanken im Kopf. Streitgedanken bringen nichts. Weißt du, es sei schon, dass du dich mit Leuten streitest, aber mit sich selber noch streiten, das ist der schlimmste Streit. Und die Ursache für alle unnötigen Spannungen, das führt zu Bitterkeit und zu Verbitterung und zum Stress. Und nichts ist schlimmer als ein verbittertes Gemüt. Und am Schluss, verstehst du, jetzt weißt du, soll ich den fressen oder soll ich den fressen? Weißt du, die Gnade Gottes entseucht und entgiftet uns. So ist, wie Gott unsere Angelegenheiten löst und bearbeitet. Er befreit uns von der inneren Unruhe, von der inneren Verdammnis. Immer wieder, wenn das bloß nicht passiert wäre, wenn der nicht in die Quere gekommen wäre. Weißt du, der Herr befreit uns von diesen inneren Komplexen. Die sind alle hier drin. Diese ganzen teuflischen Lügen. Die Gnade Gottes muss unser Leben erträglich machen. Mir ist wohl in dem Herrn. Puh, verstehst du, da löst du dich auf. Da gehst du auf. Da atmet deine Seele auf. Es gibt uns, der Heilige Geist gibt uns eine andere Grundstimmung. Eine freudige, zuversichtliche. Praise God, Halleluja. Und jetzt, ich habe das bewältigt, diese ganzen Streitgespräche, die habe ich unter meine Füße, weißt, der Teufel versucht dich irgendwie Leute in den Weg zu schicken, die dich mal beleidigt haben, dich gekränkt haben, dir was zugesetzt haben und so weiter. Und plötzlich denk, du, ich bin der und der begegnet gestern. Verstehst du? Und schon bauscht sich die ganze Sache auf. Der Teufel ist ein Aufbauscher. Und versucht, dein Leben zu verdunkeln, deinen Geist zu betrüben, Mächte der Finsternis. Verstehst du? Du musst begreifen, was Mächte der Finsternis ist, dass du nicht mehr durchsiehst, keinen Überblick mehr hast. Das sind Mächte der Finsternis, die deinen Geist betrüben. Aber Gott will eine freudige Grundstimmung, dein Dunkel erhellen, Farbe in dein Leben hineinbringen. Morgen wird das Thema sein, Leben attraktiv. Regenbogen, Gott ist ein bunter Gott. Ein bunter Vogel. Ja, Entschuldigung, lieber Gott, du vergibst mir, wenn ich so denke. Aber Gott ist ein farbiger Gott, ein lebendiger Gott, ein Licht und Leben. Die Weißt du, die Farbe Schwarz gibt es im Universum gar nicht. Die gibt es nicht. Die gibt es nur bei uns hier, auf dieser Erde. Und weißt du, Gott zeigt uns, und das ist, wie Gott uns lehrt und unsere Angelegenheiten löst, am Ende des Tunnels zeigt uns er das Licht. Fürchte dich nicht. Wenn Gott deine Angelegenheiten regelt, dann bist du kein Pessimist mehr und kein hoffnungsloser Typ mehr. Durch Gott hast du eine andere Vorstellung vom Leben. Oh, ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Es wird alles gut werden. Und nach meiner Bibel, bei Gott ist immer ein Happy End. Nicht die Hölle. Happy End. Weißt du, dann hast du plötzlich eine ganz andere Lebensbasis. Du lebst ein Leben anderer Art. Vielleicht fragst du dich, wie werde ich heilig? 2. Mose 3, Vers 5. Wie werde ich perfekt? Wie werde ich vollkommen? Wie kriege ich ein anderes Leben? Das ist die Geschichte von Moses am brennenden Busch, wo Gott ihm begegnet. Weißt du, du wirst heilig, wenn du auf dem heiligen Boden stehst. Das ist der einzige Weg. Du brauchst einen anderen Standort in deinem Geist, in deinem Leben. 2. Mose 3, da ist die Geschichte, Moses zieht deine Schuhe aus. Weißt du, und an dieser Geschichte habe ich gestern ein bisschen gearbeitet, ist mir so groß geworden. Wie löst Gott meine Angelegenheiten? Die Kinder Israels schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Pharao plagt uns, quält uns, schlägt uns, mordet uns. Bringt die ganzen Knaben um und was weiß ich, was der Pharao alles macht. Die schreien um Hilfe, aber der Helfer, der Retter ist noch nicht da. Der Helfer und der Retter muss zubereitet werden. Und der Helfer, weißt du, der handelt in eigener Macht, haut das Ohr ab. Der bringt da, weißt du, Moses hat schon Energie gehabt. Er hat einfach abgedrückt und Luft war weg bei diesem einen, verstehst du? Und dann am nächsten Tag sieht er wieder, wie ein Ägypter den Israeliten schlägt. Und dann sagst du, willst du mich wieder umbringen, wie du gestern den umgebracht hast? Weißt du, Moses war ein kraftvoller Mensch, aber er handelt in seiner Kraft und nicht in der Kraft Gottes. Wie werde ich ein Heiliger? Gott redet erst mit Moses, bis er auf den heiligen Boden steht, bis er die Schuhe ausgezogen hat. Er muss fliehen, muss 40 Jahre Schafe hüten. Zuerst muss Gott den Moses dorthin führen, wo der heilige Boden ist. Verstehst du? Das ist es, wie Gott unsere Angelegenheiten löst und bearbeitet. Moses musste versagen, bis er dorthin kam. Und deshalb wundere dich nicht, wenn du Kind Gottes wirst. Ja, es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wunder über Zeichen. Und das lege ich ab und das lege ich ab. Und das klappt. Nein, wenn du mit Gott gehst, du versagst nach Strich und Faden. Entschuldigung, aber so ist es. Aber so ist es. So ist es. Durch Versagen führt Gott dich zum Sieg. Das ist der Weg Gottes. Komisch für manche. Weißt du, Fromme kriegen das im falschen Hals. Aber Moses musste versagen. Paulus musste versagen. Alle mussten miteinander versagen. Petrus musste versagen. Heiliges Land ist kein physischer Ort. Israel, nein, es ist ein geistlicher Zustand. Heiliger Boden. Heiliges Land. Das ist nicht irgendwie Palästina. Weißt du, im Heiligen Land stehst du barfuß vor Gott. Mit nichts. Vor einem brennenden Busch. Und das war dieser heilige Platz. Und das hat 40 Jahre gebraucht, bis Moses dort ankam. Das hätte er auch in 3 Tagen machen können. Aber nein, 40 Jahre vergehen. Er braucht 40 Jahre, bis Gott ihn so weit hat, dass er ihn gebrauchen kann. Dass er Gott hört, dass er Gott zu ihm sprechen kann, dass Gott sich ihm offenbaren kann. Und dann kann er zum Pharao gehen und Israel befreien. Sei getrost. Weißt du, ich möchte Mut machen, auch wenn es nicht so schnell geht. Sei getrost, Gott löst deine Angelegenheit. Auch nach 40 Jahren. Auch nach 25 Jahren. Guck mal, beim Jakob in Peniel, verstehst du, Jahre vergehen, Gott löst deine Probleme. Oder dieser Jakob später, als er hört, Josef ist tot, Gott löst und bringt ihn wieder zu Josef zurück, wenn die Zeit reif ist, wenn man so weit ist. Und Gott löst deine Angelegenheit und er bringt dich dorthin, wo er dich haben will. In dem Zustand, nach den ganzen Irrläufen, nach der ganzen Enttäuschungen und Misserfolgen und Verletzungen und Pannen und Pleiten und Zusammenbrüchen, er bringt dich dorthin. Gott sei Dank. Ich bin Gott dankbar. Er ist es, der mich führt und leitet. Der Herr ist mein Hirte. Die meisten verstehen nicht, was das ist. Weißt du, und erst dann bin ich bereit, auf ihn zu hören. Bin bereit, seinen Weg zu gehen. Ein ganzes Volk musste in Sklaverei unterdrückt werden, ausgebeutet werden, in großer Not geraten, bis der Moses für diese Aufgabe gereift ist. Vorher ist keiner weg von Ägypten gelaufen oder konnte wegziehen. Bis Moses auf diesem heiligen Boden gestanden ist. Und weißt du, du kannst vielleicht in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Arbeit oder wo du stehst, kein Segen sein, bis du nicht den Platz erreicht hast, wo der Busch brennt und nicht verbrennt, wo der heilige Boden ist. Wir müssen den heiligen Boden erreichen und Gott löst unsere Angelegenheiten, die Angelegenheiten des Volkes Gottes, Volkes Israel. Eine ganze Nation muss auf den Augenblick warten, bis Moses geistlich erwachsen und wirklich Gott begegnet ist. Und Gott erlebt er auf seine Art. Nicht jeder erlebt Gott so wie Moses. Gott ist individuell. Der eine am Busch, der andere unter der Brücke, der andere auf dem Turm. Er muss vorher, weißt du, durch Elend und Leid gehen, dieser Moses. Was musste er 40 Jahre durchmachen dort beim Jethro, seinem Schwiegervater? Bis Gott einen Menschen so weit hat, dass er auf dem heiligen Boden steht. Das muss ein Mensch durchmachen. Saul von Tarsus, der hat eine ganze Christengemeinde in Jerusalem zerstört, so viel Leid und Elend und was weiß ich, Not über die Christen gebracht, bis Gott ihn erwischte, bis Gott ihm in den Weg trat, bis Gott ihn anrief, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Moses ist 40 Jahre in der Vorbereitung. Israel muss 40 Jahre warten, bis es alles soweit sind, bis der Erlöser kommen kann. Und erst nach 40 Jahren, als Moses soweit ist, dann heißt es, jetzt geh zum Pharao und sag, lass mein Volk gehen. Erst dann, jetzt muss, nachdem er die Schuhe sie ausgezogen hat, wahrscheinlich waren die Schuhe das Einzige, was er noch von Ägypten hatte, noch von früher, aus seinem alten Leben. Hier erlebt er die große Offenbarung Gottes, diese Enthüllung Gottes. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Daseinende. Hier erlebt er nach 40 Jahren. Und dort müssen wir hinkommen, wo Gott uns belehrt. Ich bin der Ich Bin. Dieser Daseinende Gott. Gott muss uns belehren. Wir haben noch so eine viel zu lernen, liebe Geschwister. Denk nicht, jetzt bist du getauft, geisterfüllt, bist du in der Gemeinde. Jetzt fängt die Schule an. Jetzt fangen die Lektionen an. Jetzt wirst du gelehrt, mutig und kühn zu werden, besonnen zu sein, Liebe zu üben. Jetzt werden wir gelehrt, einander anzunehmen und zu lernen, aufzunehmen. Und jetzt wird Gott trainiert dich, lernbereit zu sein, lernfähig zu werden. Weißt du nicht, was du lernst? Nicht, das ist nicht das Ausschlaggebende. Gott will wissen, bist du lernfähig? Bist du belehrbar? Nimmst du was an? So, und er lässt uns Dinge probieren, Fehler machen. Und aus den Fehlern lernen wir eigentlich am meisten. Gott hat uns im Mutterleib zubereitet. Da sind wir von Engeln belehrt, sagen die Juden. Jetzt sind wir geboren, jetzt haben wir alles vergessen. Ein Schrei und dann, Mama. Und jetzt müssen wir wieder ganz neu lernen. Uns wurden in der Mutterleib die ganzen Veranlagungen beigebracht von der unsichtbaren Welt. Du hast mich zubereitet im Mutterleib. Das ist die Bibel, das Wort Gottes. Weißt du, wir kommen nackt vom Himmel und jetzt sind wir nackt hier auf dieser Erde. Und jetzt müssen wir wieder alles lernen von vorne. Alles von vorne lernen. Und das hier Gelernte umzusetzen. Und Geschwister, genau das, was wir hier gelernt haben, das sind unsere Schätze. Wir werden wieder nackt diese Erde verlassen. Aber das, was wir hier gelernt haben, das nehmen wir mit. Das, was wir hier geworden sind, das nehmen wir wieder mit. Nicht, was wir hier geleistet haben, alles aufgebaut haben. Das bleibt alles hier, das zerbricht. Das wird Staub und wieder Dreck. Aber das, was du gelernt hast, das sind die Schätze, dass du in den Himmel mitnimmst. Das ist unser Schmuck, das sind unsere inneren Juwelen. Wir sind nackt auf diese Erde gekommen, haben nichts mitgebracht, bringen aber wenn wir wieder bereit von Gott gelehrt worden sind, von Gott unterwiesen worden sind, Gott hat unsere Angelegenheiten hier geregelt hat, weißt du, dann werden wir wieder zurückgehen, nackt von hier, aber wir nehmen was mit. Sammel Schätze, die im Himmel sind, so heißt es in der Bibel. Weißt du, plötzlich merken wir, weißt du, wenn wir geboren sind, da ist so vieles Echtes, Natürliches uns angeboren. Gesundheit ist zum Beispiel angeboren. Kinder kommen normalerweise gesund zur Welt, wenn alles okay ist. Freude ist uns angeboren. Liebe ist uns angeboren. Verstehst du, das Kind sehnt sich nach Liebe. Träume ist uns angeboren. Diese kleinen Babys, wie die lächeln nachts und träumen oder tagsüber sogar. Die träumen, verstehst du? Uns ist das angeboren. Aber wir haben das verlernt wieder und wir müssen wieder neu lernen, zu träumen. Liebe zu spüren, die Liebe der Mutter, die Liebe Gottes. Gott will, dass wir das Angeborene weiterentwickeln, vollenden. Er will deine Angelegenheiten lösen. Weißt du, was das bedeutet? Dass du wieder anfängst, deine körperliche Gesundheit auf ganz besondere Art und Weise zu nehmen, aus der Hand Gottes. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist ein Kunststück, so zu beten. Aber das hat der Hiob gelernt. Und als er das gelernt hat, hat er viel mehr bekommen. Das Doppelte. Wurde wieder von Gott beschenkt. Gott hat die Konflikte, die der Hiob hatte, auf seine Art gelöst. Und aber erst, als er ganz unten in seinem, auf dem Boden lag, in seinem Staub. Wer geistlich nicht gesund ist, kann auch körperlich nicht gesund werden. Deshalb, wir sind nackt gekommen und wir werden nackt wieder von dieser Erde gehen. Wir werden nichts mitnehmen. Im Himmel zählen ganz andere Werte. Also was hier auf dieser Erde ist, was bringt er mit? Verstehst du? Wir kommen auf diese Welt und bringen gar nichts mit. Gar nichts. Hier ist, weißt du, hier lernen wir Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Sanftmut, Reinheit, all diese Früchte des Heiligen Geistes. Und die sind alle in uns. Und das muss jeder für sich lernen. Weißt du, es ist schön zu evangelisieren und zu missionieren, für die Menschheit was zu tun. Aber zuerst mal muss der Mensch für sich selber was tun. Gott gab uns alles, was wir brauchen hier auf dieser Erde. Und wir dürfen uns nicht in Nebensächlichkeiten verlieren. Weißt du, alles will ich dir geben, hat der Teufel gesagt. Nein, Gott will, dass du ihn erlebst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten und allein dienen und allein lieben. Weißt du, die Nebensachen sind wichtig, aber nicht das Allerwichtigste. Gott will hier deine Angelegenheiten lösen, dass du lebenssatt bist, nicht lebensmüde, lebenssatt. Halleluja, Gott hat alles gegeben, was ich brauche. Ich lebe aus seiner Gnade, alles ist Barmherzigkeit, alles ist Gnade, was ich habe, nicht mein Verdienst. Und dieses alles ist Ausleben. Gott gab uns alles, was wir zu einem gottseligen Leben brauchen. Wenn du in das Reich Gottes ankommst, muss in deinem Leben zuerst einmal alles aufgeräumt werden. Und das ist eine ganze Menge. Glaub mir das. Da muss so viel geordnet, geregelt werden. So viel ist am richtigen Platz. Diese Prioritäten müssen ganz neu gesetzt werden. Weißt du, durch den Sündenfall ist alles vertauscht und durcheinander. Weißt du, was oben ist, ist unten und was unten ist, ist oben. Jetzt muss das Reich Gottes an erster Stelle. Und Geschwister, ich denke, es ist ganz arg wichtig, Prioritäten. Zuerst Jesus. Und dann kommst du. Und dann erst die Familie. Und dann erst die Gemeinde. Weißt du, so viele Leute haben falsche Prioritäten in ihrem Leben. Zuerst Jesus, dann du, dann die Familie, dann die Gemeinde. Und vieles andere mehr. Aber bei vielen des Reich Gottes nur noch die Gemeinde. Verstehst du? Nein, das ist nicht, das ist falsch. Das ist nicht biblisch. Zuerst kommt Gott. Und dann alles andere. Das ist Prioritäten. Das Reich Gottes muss an erster Stelle. Und das heißt Jesus. Und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und dann lange nichts mehr. Lange nichts mehr. Lukas Kapitel 22, Vers 32. Weißt du, ich habe für dich gebetet, hat Herr Jesus gesagt, als er diesen Petrus hatte hier, der das Ohr abgehauen hat, dem Malchus. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du umkehrst und mal zurechtgekommen bist, diese Passage ist mir interessant, wenn du mal umkehrst und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Dann erst diene der Gemeinde den anderen Menschen, wenn du selbst zurechtgekommen bist. Gott will, dass du dich zuerst mal selbst kennenlernst und selbst zurechtkommst, dich selbst verstehst, dich selbst annimmst, an dir selber arbeitest, wenn du zurechtgekommen bist. Gott will, dass du dir so einen Ruck gibst und dir selbst predigst, wenn du mal zurechtgekommen bist und für dich selbst betest. Bevor du für den anderen betest, bet für dich selber. Es bringt nichts, wenn du für den anderen betest. Du musst erst mal selbst durchgebetet haben und dich selbst in die Gegenwart Gottes gebracht haben. Der Priester muss sich so erst mal selbst Opfer bringen und selbst sich heiligen, bevor er ins Allerheiligste geht. Selbst aufstehen. Was hat Jesus immer gesagt? Weißt du, die Leute wollten geheilt werden vom Herrn Jesus. Da sagt der Heiler ganz frech: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Verstehst du? Da ist nichts von göttlicher Heilung. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Weißt du, Gott will dir zeigen, wie er deine Angelegenheiten löst. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Hör auf, weiter zu betteln und krank zu spielen und den Hilflosen zu spielen. Was weiß ich, weißt du, was der Kranke? Oh, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin so schwach und so elend. Hör auf, dich zu bedauern. Weißt du, genau das ist, was Gott will. Jedes Mitgefühl macht dich nur kränker. Jedes Mitgefühl macht dich kränker. Weißt du, es tut zwar dem Fleisch gut, aber nicht dem Geist und nicht der Seele. Gesund wirst du, wenn du dein Bett nimmst und nach Hause rennst. Dann wirst du gesund. Weißt du, was dann passiert? Alle bewundern dich. Mensch, der ist nicht mehr krank. Der geht nach Hause. Und weißt du, das Negative beeinflusst dich. Wenn die Leute bemitleiden, bedauern und dich betätscheln, das macht dich krank. Aber wenn die dich bewundern und sagen, toll, was du da machst. Und er tanzte und hüpfte. Und je mehr er tanzte und hüpfte, desto gesünder wurde er. Der Lahme dort im Tempel. Weißt du, das zieht positive Kräfte an. Positiven Geist. Das zieht Licht und Leben an. Da machen die Leute große Augen. Was? Der geht nach Hause und trägt sein Bett. Voller Stolz. Das, was ihn vorher getragen hat, jetzt trägt er das Bett. Und die bestaunen. Und Geschwister, genau das ist, wie Gott unsere Angelegenheiten löst. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Dieses Bestaunen setzt positive Kräfte frei. Oh, der ist mutig, der ist kühn. Weißt du, das motiviert deinen Glauben, dass du jetzt erst recht gerade und aufrecht gehst und stolz deine Straße ziehst. Er zog fröhlich seine Straße weiter, dieser Kämmerer. Gott will für dich das Beste. Und er will das Beste. Und Faulheit ist nicht das Beste. Lässigkeit, Trägheit und dergleichen, sich gehen lassen. Die Bibel redet entschieden gegen Faulheit und verdammt die Faulheit. Faulheit ist vom Teufel. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. So löst der Heiland deine Angelegenheiten. Spiel nicht immer den kranken Mann, die kranke Frau. Der moderne Mensch ist faul und stinkt vor Faulheit. Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen, steht in meiner Bibel. Faulheit macht die Menschen krank, arm, lahm, schwerfällig, blind. Faulheit macht die Menschen, entmündigt die Menschen. Das macht die Faulheit. Faulheit zerstört das ganze Immunsystem. Ach ja, die Arme, der Arme. Oh, tut es mir so leid. Der Teufel schickt dich immer ins Bett. Glaub mir das. Denk an Isebel. Das ist der Geist der Isebel. An eine Gemeinde muss der Bote Gottes seine Botschaft bringen und sagt du, duldest die Isebel in deine Mitte. Und Isebel, was hat sie gemacht? Ahab, ach du Arme, geh ins Bett, ich mach das für dich. Ich hole den Weinberg für dich von diesem Naboth. Geh ins Bett, ich mach das schon für dich. Und genau das ist es. Gott will, dass deine Angelegenheiten, dass du löst mit ihm zusammen und nicht dich entmündigen lässt von einer Isebel. Der Geist der Isebel ist ein Geist der Entmündigung. Weißt du, dann machst du dich von diesen Leuten abhängig, hörig und dumm. Du musst selbst deinen Weg gehen, selbst erkennen und selbst sehen, Will ich oder will ich das nicht? Und der Ahab hätte es nie gemacht, aber die Isebel hat es für ihn gemacht. Der Teufel macht Dinge für dich, die du gar nicht machen würdest, wenn du selber das machen würdest oder müsstest. Du musst selbst drauf entdecken und wie du das funktionierst und wie du selbst das tun sollst. Weißt du, dein Gehirn ist die beste Apotheke. Dein Gehirn ist die beste Bibelschule. Dein Gehirn. Wenn du das begreifst, die Einheit von Seele, Geist und Leib, dann kannst du bitten, was du willst, es wird passieren. Geh ins Bett. Verstehst du, ist das primitiv? Und das ist primitives Christentum. Was wir heutzutage haben in unseren, in den westlichen Hemisphäre, wir haben ein primitives Christentum. Weißt du, die wenigsten gebrauchen ihr Gehirn. Pastor, was soll ich tun? Gib mir eine Weissagung, eine Prophetie. Ein Wort Gottes. Hör selber auf Gott. Gott will zu dir reden. Gott will sich dir offenbaren. Gott will dich führen. Gott will dein Gehirn gebrauchen. Er sagt dir, was die Wahrheit ist, zeigt dir den Weg. Gott in dir regelt die Angelegenheiten. Nimm dein Bett, geh nach Hause. Ich werde nie vergessen, ich war ein junger Christ, noch gar nicht lange in der Pfingstgemeinde, hatten wir eine Bibelwoche mit einem Bruder aus Brasilien. Und so wie damals war, der war einquartiert bei einer Schwester, die hat eine Wendeltreppe gehabt. Und die Schwester hat gesagt, bitte ohne geh nicht mit Pantoffeln diese Wendeltreppe, du kannst runterfallen, kannst stürzen, kann was passieren. Und was macht Bruder unser Gerhard? Was macht er, dieser liebe Bruder? Er geht mit Pantoffeln diese Wendeltreppe runter und stürzt und bricht sich sein Rückgrat. Kommt der Arzt, wird in Gipsbett gelegt und liegt jetzt da und er muss die Bibelwoche halten. In der ganzen Bibelwoche, verstehst du, muss das Wort Gottes predigen und liegt jetzt im Bett, nur weil er nicht gehorcht hat. Ist egal. Und die Schwester muss erledigen einige paar Sachen und als er so im Bett liegt und sagt, lieber Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch unmöglich, dass ich hier im Bett liege. Die Gemeinde wartet auf mich. Die Gemeinde macht extra eine Veranstaltung für mich und ich liege im Gipsbett. Das ist doch eine Schande. Und dann sagt eine Stimme, Gerhard, steh auf. Aber er sagt, du, mein Rücken, ich kann nicht aufstehen. Mein Rückgrat ist gebrochen. Ich liege im Gipsbett. Extra für mich angefertigt. Da liege ich jetzt. Gerhard, steh auf. Dreimal hat die Stimme zu ihm gesprochen. Gerhard, steh auf. Und dann, als er das hörte zum dritten Mal, dann dreht er sich und fällt aus dem Gipsbett raus auf den Boden, liegt auf dem Boden, jetzt liegt er da. Sagt er so, jetzt bin ich da. Hat mich der Teufel betrogen? Wer hat es mir gesagt? Gerhard, steh auf. Dann zieht er sich an der Bettkante hoch, zieht sich hoch und steht auf. Denkt er, toll. Und bewegt sich, macht seine Verrenkung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Und früher gab es keine Badewannen, so wie wir heute haben, vor 50 Jahren. Da steht er noch mehr. Ging er im Schwimmbad. Dann hat er sich im Schwimmbad, also sich angezogen, ist ins Schwimmbad gegangen, weil er ja geschwitzt war und von dem ganzen Gipsbett, was da alles so gewesen ist. Geht ins Schwimmbad und legt einen Zettel hin. Ich bin im Schwimmbad. Kommt die Schwester nach Hause, ist entsetzt. Und als der Arzt nachher kommt und der Arzt fragt, wo ist der Herr Gerhard? Sowieso, der ist im Schwimmbad. Das ist unmöglich. Verstehst du? Und die diskutieren. Und dann kam er. Er ist nachher zum Arzt gegangen, vom Schwimmbad her. Verstehst du? Als die Schwester sagte, der Arzt war da, wollte dich besuchen und du warst im Schwimmbad. Du siehst, wenn du der Stimme Gottes gehorchst und wenn Gott zwei oder dreimal zu dir spricht in irgendeiner Sache, nimm's ernst. Und du musst erst mal prüfen, ist es die Stimme Gottes? Nicht jede Stimme ist Gottes Stimme. Vieles ist dein Blechkasten. Vieles ist so Wunschdenken. Und ich würde nicht auf Wunschdenken und Bedürfnisdenken eingehen. Nein, ist es die Stimme Gottes? Und wenn die Stimme Gottes sagt, steh auf, dann tu es. Sonst brichst du nochmal das Genick und die Wirbelsäule, wenn du das in eigenem Fleisch tust. Deshalb, wir müssen Gott gehorchen. Er löst unsere Angelegenheit. Ich könnte noch viele Geschichten erzählen, wie Gott unsere Probleme löst, wenn wir ihn überlassen, auf ihn hören und das tun, was er sagt. Und Gott hat uns alles gegeben. Wir müssen es nur hören und ja, dann folgen. Nicht nur hören, wir sollen nicht nur Hörer sein. Die Bibel sagt, es werdet auch Täter. Gott hilft uns, wenn wir die Impulse, die wir von ihm bekommen, wenn wir diese umsetzen. Und weißt du, wenn das immer wieder und Gott immer wieder sagt, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Und du hörst es vom Herrn und du weißt, das sind Worte Jesu, das sind Worte des Heiligen Geistes, dann spring. Gott inspiriert dich, dein Immunsystem zu unterstützen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Es ist nicht normal, dass ich am helllichten Tag im Bett liege. In aller Liebe. Und der Körper muss dem Geist dienen und der Geist dem Körper dienen. Also jetzt, steh auf. Du musst was tun. Gott zeigt dir, was passieren muss. Weißt du, wie du deine Vergangenheit bewältigen kannst, was beseitigt werden muss, was aufgearbeitet werden muss, wo du dich abnabeln sollst. Gott zeigt es dir. Stück für Stück, bis du endlich nach 40 Jahren am heiligen Berg kommst und diesen brennenden Busch. 40 Jahre. Überleg einmal, wie viel Zeit es vergeht, bis du auf deine eigenen Füße stehst und dann deine Schuhe noch ausziehen darfst. Der Heilige Geist will dir helfen, dass du vergangene Dinge verarbeitest. Weißt du, der Heilige Geist ist ein Verdauungshelfer. Ja, dass du das Unverdauliche verarbeiten kannst, was in deinem Leben ist. Und das gehört dazu, dass du vergessen kannst, loslassen kannst, abstoßen kannst oder festhalten. Was auch immer. Wenn du Christ wirst, musst du eine ganze Menge Altlasten loslassen, entsorgen. Zuerst mal findet Vergebung statt und da arbeitet der Heilige Geist. Gott hat dir alle deine Sünden vergeben, aber er testet dich immer wieder, jeden Tag neu. Hast du dem vergeben? Ist das schon vergeben? Ist das schon in Ordnung? Hast du es schon aufgegeben? Hast du schon vergessen? Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir lernen, nicht nur zu vergeben, sondern auch zu vergessen. Das ist viel schlimmer als vergeben. Wird schwerer als vergeben. Weißt du, diese ganzen Gelübde, ganzen Flüche, die ganzen alten Schulden und Lasten, die müssen gelöst werden. Gott sagt dir, weißt du, wie du mit ihm zusammenarbeiten kannst? Überlass es. Ich will, dass du es vergibst und dass du anfängst zu segnen, anfängst für diese Person zu beten. Gott stellt dich wieder ganz neu ein. Und das müssen wir. Und weißt du, eigentlich müssen wir wieder auf den Betriebszustand zurückversetzt werden. Wie wir aus der Werkstatt Gottes kamen, aus der Fabrik, so dass wir dort alles aufarbeiten, alles erledigen. Gottes Anliegen, sein Wille für uns ist, dass wir glücklich und zufrieden sind, gesund sind, munter sind, fröhlich sind, kühn sind, tapfer sind, brennend sind, gut versorgt sind mit allem, was wir brauchen. So, Gott will, dass du deinen Kopf richtig gebrauchst, Gott richtig siehst, ein neues Weltbild hast, neues Menschenbild. Und weißt du, wenn du ein gutes Gottesbild hast, also plötzlich auch ein gutes Menschenbild, dann siehst du die Menschen mit den Augen Gottes, wie Gott die Menschen sieht. Dann bekommst du eine gesunde Lebensweise, bist gehorsam dem Herrn Jesus Christus, arbeitest mit ihm zusammen. Und in dem Moment, wo du mit Jesus zusammenarbeitest, werden Selbstheilungskräfte freigesetzt. Selbstheilungskräfte. Ach, Gott sei Dank, ich muss diese Dinge nicht haben, brauche ich nicht. Weißt du, die Freude am Herrn ist es, was dann dich antreibt und dich anspornt. Und all diese ganzen krankmachenden Erreger, diese Bazillen, Viren und Keime, die im Natürlichen und wie im Geistlichen sind, die haben nichts mehr bei dir zu melden. Weil Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, Christus in mir. Weißt du, die haben keine Angriffsfläche mehr. Sie können sich nirgendwo mehr bei dir festsetzen. Sie können dich nicht mehr manipulieren. So arbeitet Gott. Und so löst er deine Angelegenheiten und regelt. Aber das braucht Zeit. Armer Moses. Armer Petrus. Weißt du, der musste bitterlich weinen, bis er soweit war. Bis sein Computer neu programmiert wurde. Ich meine, es braucht sehr, 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 sehr lange, bis alles wieder in neue Bahnen passiert und geht. Alles, was du zum Leben brauchst, hat Gott dir mitgegeben. Und zwar jetzt schon längst. Im Natürlichen wie im Geistlichen. Erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist bei deiner Bekehrung, bei deiner Taufe, bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und aktiviere diese Gaben. Steh auf. Ja, wie lange willst du noch liegen? Weißt du, alle guten Veranlagungen sind bereits in dir. Die sind in dir. Löse dich von diesen negativen Veranlagungen, die der Teufel dir einimpfen wollte und eingeimpft hat, von diesen negativen Informationen, die dein Leben versaut und verseucht haben. Weißt du, du hast so viel von diesen negativen Kundschaftern gehört, aber jetzt solltest du von den positiven Kundschaftern hören. Das stimmt, was sie sagen. Das Land ist wunderbar, die Riesen gibt es auch, aber wir haben Gott auf unserer Seite. Und die zwei Kundschafter haben das Volk versucht zu ermutigen, aber die waren so konfus und so durcheinander, dass sie es nicht begriffen. Gott will dich neu einstellen. Er will für dich streiten. Deshalb, die Erlösung ist ein ganz wichtiger Akt. Aus dem Totengrab rauszuholen, das ist kein großes Kunststück. Der Herr Jesus sagt, Lazarus, komm raus. Aber dann muss der Lazarus aus diesen Leichentüchern entwickelt werden. Abgewickelt und ausgewickelt werden. Du musst vorstellen, diese Mumie muss ausgepackt werden. Und wenn wir uns bekehren, wir sind noch an so vielen negativen Sachen vom Totenreich gebunden. Und wir müssen neue Verpflichtungen eingehen, neu in diese Freiheit Gottes lernen. Verstehst du, sonst würden wir immer nur hupfen als Mumie. Verstehst du, wir würden gar nicht weit kommen. Nur hupfen. Und das machen viele Christen, sind nur Hüpfer. Du musst lernen, in der Freiheit zu leben, musst ausgepackt werden. Sonst kommen die alten Seuchen, die alten Probleme immer wieder neu zum Vorschein, dieser Totengeruch. Wie heißt es in der Bibel einmal, als Jesus erzählt, das Haus ist geräumt, alles geputzt, alles sauber. Und wenn wir nicht voll sind, wenn das Haus nicht voll ist, kommen die sieben Teufel und das wird siebenmal ärger wie vorher. Wenn wir zu Jesus kommen, müssen wir entwirrt werden. Wir sind so verwildert. Da muss das ganze Dickicht entfernt werden. Die ganze Verunsicherung, die ganzen Störungen, die in unserem Leben da sind. So ist, wie Gott an uns arbeitet. Bis wir auf dem heiligen Boden endlich mal stehen. Bis das Ohr wieder anklebt. Bis wir wieder hören. Ein Zeichen, das ist auch eine ganz große Botschaft. Das Ohr von Malchus. Der hat nur gehört, was der hohe Priester gesagt hat. Aber jetzt hört er, was Jesus sagt, durch dieses neue Ohr. Du, das ist alles geregelt wieder. Du musst befreit werden von den alten negativen Gedanken. Der Pharaonensohn musste von dem Schweinestall, von diesem ganzen Gestank gereinigt werden. Und er muss wieder ersetzt werden, wieder gut gemacht werden in seinem Leben. Da hat er wahrscheinlich alles verpfändet, seinen Ring, seine Klamotten. Nur noch mit Lumpen kam er an. Es war alles zerstört, jetzt muss er wieder neu aufgebaut werden. Das ist, wie Gott unsere Angelegenheiten löst. Nicht nur, dass jetzt plötzlich was gut wird, nein, da wird von Grund auf alles gut gemacht. Alles neu. Dein Leben wird entwirrt und du darfst von vorne anfangen, als wenn du noch nie gelebt hättest. Und das finde ich ganz toll. Da hat der liebe Gott noch sehr viel zu tun, bis du soweit bist. Da ist ein Prozess. Und Gott will all unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Und weißt du, da werden Reparaturen vorgenommen an unserem Leben. Da werden wir gereinigt, erneuert. Da bekommen wir einen neuen gewissen Geist, ein neues Herz. Neuen Gedanken, neue Meinung, neue Ansicht. Wenn du wiederhergestellt worden bist, bist nicht mehr der Gleiche. Und deshalb, wenn jemand eine echte Bekehrung erlebt hat, das ist eine ganz neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. So, Geschwister, ist es so wichtig, dass Gott an uns arbeitet und dann fangen wir nach Gottes Art und Weise zu ticken, nach Gottes Gesetzen und Regeln. Und Gott schafft ganz neue Grundlagen in unserem Leben und es liegt jetzt an uns selbst, wie mein Leben weiter verläuft, wie viel Raum ich dem Heiligen Geist gebe, was ich erlaube, dass Gott an mir wirkt und tut. Gott würde gerne deine Angelegenheiten regeln, aber oft stehen wir selbst im Weg. Oft stehen wir selbst im Weg. Oh Gott, das kannst du mir nicht nehmen. Vater, bitte, bitte nicht. Aber was lese ich von Josef? In der Bibel heißt es von Josef, Gott hat mich vergessen lassen im Lande des Elends. Alles, was ich zu Hause alles erlebt habe, die ganzen negativen Dinge. Und erst als es vergessen gelernt hat, dort im Gefängnis, als er vergessen wurde und er vergessen gelernt hat, ist er zum Prinz von Ägypten geworden. Das ist, wie wir zum heiligen Boden kommen. Es reicht nicht aus, dass du was vergibst. Du musst es auch vergessen. Und das ist so schwer. Vergeben? Naja, ich vergebe. Ich vergebe. Im Namen Jesu, ich vergebe. Aber dieses Vergessen, was da passiert ist, dass das Alte abgeschlossen ist und bevor etwas Neues anfängt, muss das Alte abgeschlossen werden, ad acta gelegt werden, vergessen. Wenn Gott deine Angelegenheiten geregelt hat, weißt du, dann lässt er dich vergessen. Das ist ein Zeichen. Jetzt plagt es mich nicht mehr, bedrückt es nicht mehr, quält mich nicht mehr. Und das ist die Voraussetzung für einen Neuanfang. Gott regelt meine Angelegenheit. Und jetzt kann ich von vorne anfangen. Jetzt werde ich ihn lieben, an ihn denken, für ihn da sein, für die Welt da sein, wo Gott mich gebraucht, in kleinen wie in großen. Und ich werde an mir selber reifen und wachsen. Lass uns aufstehen. Er hat mich vergessen lassen, was ich alles erlebt habe, hat Josef gesagt. Und jetzt fängt Gott an, gibt ihm zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Weißt du, und die werden nachher die Segensträger weiter werden. Wenn du vergisst, was man dir angetan hat, wenn du das fallen lässt, wenn du es hinter dir lässt, beginnt Gott was Neues. Halleluja. Herr, und ich danke dir, dass du heute unsere Angelegenheiten zu deinen Angelegenheiten machst und dass du sie löst heute mit deiner Macht, mit deiner Kraft, auf deine Art und Weise und das in aller Liebe. Herr, auch mit Moses, du hast dir Zeit gelassen, mit Petrus, mit Paulus, mit all diesen Menschen, die dir gedient haben, mit diesen Heiligen. Sie sind Heilige geworden, weil sie sich von dir wieder ganz neu einstellen ließen. Ich vergesse, was da hinten ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel. Herr, ich danke dir, dass wir das heute ein Stück weit lernen durften durch die Gnade Jesu Christi. Amen.